Wir haben in dieser Woche den dritten Abend vom Alpha Life Kurs miteinander erlebt. Also nicht ihr, sondern wenn ich von wir rede, ist es das Team und die Teilnehmer. Und die entscheidende Frage war, wer ist Jesus? Und das war die große Frage, wer ist Jesus? Und die Frage kann man sich natürlich sehr allgemein stellen oder auch für sich persönlich. Und beides haben wir am letzten Mittwochabend miteinander besprochen. Und das ist wirklich eine tolle Erfahrung, der Alpha Life Kurs. Ich freue mich über die ganzen Fragen, die da kommen, auch über die kritischen Fragen. Das ist eine tolle Sache, dass wir das haben und die Möglichkeit haben. Aber die Frage, wer ist Jesus? Die Frage muss, glaube ich, jeder Mensch irgendwann für sich entscheiden. Jeder muss irgendwann, ob jetzt Alpha-Kurs oder Alpha-Life-Kurs oder nicht, muss für sich entscheiden, wer ist Jesus? Und wie möchte ich mit ihm umgehen? Jesus ist zwar nicht sichtbar in unserer Kultur, er ist nicht sichtbar hier im Gottesdienst, aber er ist trotzdem vorhanden. Wir haben Kirchen, wir haben unsere Jahreszählung richtet sich nach ihm. Wir feiern Weihnachten und Ostern, nicht nur in den Kirchen, auch die Supermärkte nutzen die Chance. Und jeder muss irgendwann überlegen, wer ist er? Was bedeutet er? Was nehme ich von ihm ernst? Wie wichtig ist er mir? Aber diese Frage stellen nicht nur wir uns heute, sondern die Frage haben sich die Menschen auch damals gestellt. Das war eine Frage, die auch diejenigen bewegt hat, die die Evangelien geschrieben haben. Zum Beispiel Markus. Wir lesen miteinander als Gemeinde das Markus-Evangelium, immer so stückchenweise kommt es im Gottesdienst vor. Das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel und wir sind jetzt schon im 14. Kapitel angelangt. Ha, super, du hast sie gefunden. Ich war gerade etwas verwirrt, ob ich sie vergessen habe oder so. Jetzt muss ich noch den Presenter nehmen. Genau, wir sind im 14. Kapitel angelangt. Aber Markus 1, Vers 1 heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, schreibt der Autor des Markus-Evangeliums. Und er betont, hier geht es um Jesus. Und er sagt nicht nur irgendein Jesus, sondern er sagt, Jesus ist der Christus, der Messias und er ist der Sohn Gottes. Und von ihm handelt diese gute Nachricht. Also wir merken, schon die Leute damals mussten entscheiden, wer ist Jesus für mich? Und wir haben das auch durch das Markus-Evangelium hindurch gemerkt. Wenn Leute krank waren, wenn Leute Jesu Predigt zugehört haben, wenn sie ihm persönlich begegnet sind oder in der Öffentlichkeit, immer wieder müssen sie sich die Frage stellen, wer ist dieser Jesus für mich? Und Jesus hat davon gesprochen, dass sein Leben auf ein gewisses Ende hinausläuft. Er hat seinen Jüngern erklärt, mein Leben wird in Jerusalem enden. Ich werde gekreuzigt werden, aber ich werde auch auferstehen. Und mit Markus 14 steigen wir in den letzten Teil des Evangeliums ein. Wir steigen in den Teil ein, der ganz konkret die Passionsgeschichte erzählt. Und in unserem Text heute Morgen fallen Richtungsentscheidungen. Leute entscheiden sich, wie sie mit Jesus definitiv umgehen, was er ihnen bedeutet, wie sie ihn behandeln möchten. Wir lesen mal den Text. Ich habe ihn hier vorne mitgebracht. Lesen den Text. Es waren nur noch 2 Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Passafest, eines der wichtigsten jüdischen Feste überhaupt, erinnert an den Auszug aus Ägypten. Das Fest der ungesäuerten Brote kommt direkt im Anschluss daran. Es sind eigentlich 2 Feste, aber die zusammengehören. Damals hatten sie keine Zeit mehr, als sie aus Ägypten rausgegangen sind, um den Teig quellen zu lassen. Und deswegen haben sie ungesäuertes Brot, also Brot, was ohne Hefe aufgegangen ist, wenn die damals Hefe hatten, verwendet. Sauerteig, genau. Sauerteig. Ohne Sauerteig. Deswegen ungesäuerte Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie. Sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach ging Judas Ischariot, einer der 12, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Das war die Folie vom Alpha-Life-Kurs. Wer ist Jesus? Wenn man den Anspruch von Jesus sich vor Augen hält, dann merkt man immer wieder, es geht ihm eigentlich nicht nur darum, dass man eine Information über ihn hat. Es geht nicht nur darum, dass man eine Meinung über ihn hat, sondern es geht ihm darum, dass er eine Beziehung zu uns möchte. Und deswegen hat C.S. Lewis mal gesagt, das Zitat habe ich mitgebracht aus dem Alpha-Life-Kurs, wer schlicht Mensch ist und so etwas behauptet wie Jesus, der ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt und zwar mit Absicht. Ich finde C.S. Lewis, Autor der Chroniken von Narnia und ein guter Freund von J.R. Tolkien, der den Herr der Ringe geschrieben hat. C.S. Lewis hat völlig recht. Denn das, was Jesus gesagt hat, auch in unserem Text, lässt eigentlich nur drei Möglichkeiten zu. Entweder er lügt und er weiß es, dass er lügt, dann ist er ein Betrüger. Oder er lügt und er weiß es nicht und leidet an irgendeiner psychischen Krankheit, dann ist er ein Irrer. Oder es ist wahr, was er sagt, dann ist er das, was er sagt, dann ist er Gottes Sohn. Und vor dieser Entscheidung standen die Menschen damals. Und wir merken in unserem Text, die Führung, die nationale religiöse Führung, ich habe es schon manchmal erklärt, die entscheidet, Jesus muss weg. Markus berichtet es hier. 2 Tage vor dem Passafest, die führenden Priester und Schriftgelehrten, 2 wichtige Personengruppen im sogenannten Sanhedrin, im Hohen Rat, die das Ganze in Jerusalem, die Hauptverantwortung für das jüdische Leben, für die jüdische Religion, für das jüdische Volk getragen haben, auch die Verantwortung gegenüber dem römischen Statthalter. Die haben beschlossen, Jesus muss weg. Jesus soll zum Schweigen gebracht werden. Und sie merken selber, ihre persönliche Meinung steht gegen die Meinung der Masse. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Wir werden über das Passafest in der nächsten Predigt, in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag ein bisschen mehr hören, weil dann Jesus auch das Abendmahl feiert. Aber wir müssen uns bewusst machen, was war denn damals in Jerusalem los? Es gibt Quellen, die davon reden, dass zum Passafest 3 Millionen Juden gekommen sind. Josephus sagt es zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich eine Übertreibung. Seriöse Schätzungen schätzen, dass vielleicht zwischen 85.000 und 300.000 Pilger in der Stadt waren und Jerusalem normalerweise 60.000 bis 120.000 Einwohner hatte. Also man weiß es nicht so genau. Man versucht es abzuschätzen, wie viele Lämmer konnten im Tempel geschlachtet werden. Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen. Sagen wir mal, die konservativen Annahmen gehen von 85.000 bis 300.000 Pilgern aus. Leute, die aus ganz Israel gekommen sind und nach Jerusalem wollten für das Passafest, das Passalammessen. Und da kamen natürlich auch Leute aus Galiläa. Muss wissen, aus der Struktur her von Israel, oder? Im Norden ist Galiläa mit dem See Genezareth oder See von Tiberias oder wie der auch immer heißt. Und im Süden ist Judäa, da wo Jerusalem ist. Und über Galiläa gab es einen anderen Herrscher als über Judäa. Über Judäa hat der Pontius Pilatus als Statthalter geherrscht. Normalerweise war der in Caesarea am Meer. Auch der ist für das Passafest, für die hohen Feste nach Jerusalem gekommen, um für Ordnung zu sorgen und Ruhe. Deswegen war der in Jerusalem. Aber Jesus hat viel mehr seiner Zeit, wenn wir den Evangelien Glauben schenken, im Norden gewirkt, in Galiläa. Er hat die meisten Wunder in Galiläa getan, rund um den See Genezareth oder auch in angrenzenden Gebieten. Und von dort wären auch Leute gekommen zum Fest. Und das merken die hohen Priester. Und wer die Kapitel vorher sich in Erinnerung ruft oder mal nachliest, Kapitel 11 und 12, der weiß, Jesus hat sich vehemente Diskussionen und Auseinandersetzungen mit den Führern der damaligen Zeit geliefert. Er ist in den Tempel gegangen und hat Tische umgestoßen und hat Leuten verboten, durch den Tempel zu gehen. Muss man sich mal vorstellen, oder? Ein Nordisraeli, ein Galiläer kommt und sorgt im Tempel für Ordnung, wo eigentlich die hohen Priester und die Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten dafür zuständig gewesen waren. Und natürlich hat das zu Konfrontationen geführt. Sie haben miteinander diskutiert über die Auferstehung und über auch andere Fragen. Und Jesus hat ihnen selbst auch Fragen gestellt. Er hat ihnen klar gemacht, dass sie nicht im Einklang mit dem Willen Gottes leben und reden. Und der Konflikt spitzt sich zu. Und auch wenn wir schon in Markus 3 davon lesen, dass Jesus beseitigt werden soll, jetzt wird der Entschluss gefasst. Jetzt, möglichst noch vor dem Fest. Wir brauchen eine günstige Gelegenheit. Wir merken, Jesus stößt hier auf Ablehnung. Warum Jesus weg muss, wird letztlich nicht hundertprozentig klar. War es einfach nur der Streit? Waren sie neidisch? Wurde er gefährlich für die Autorität des Hohen Rates? Hatte der Hohe Rat Angst vor dem Aufstand, dass er zum König ausgerufen wird und dass dann der Pontius Pilatus einschreitet? Letztlich ist es nicht klar. Aber sie entscheiden für sich, seine Predigten sind für uns nicht relevant. Das, was er für sich beansprucht, ist uns egal. Wir sind gegen ihn. Und ich denke, das ist bis heute eine Entscheidung, die wir Jesus gegenüber treffen können. Wir können sagen, wir wollen von Jesus nichts wissen. Wir können sagen, er ist für uns nicht wichtig. In unserem Text und in der Situation damals gibt es aber auch andere Entscheidungen. Zum Beispiel eine namenlose Frau. Auch die entscheidet. Und die Frau entscheidet, du bist mir das wert. Ihr Name ist nicht überliefert, zumindest nicht im Matthäus- und im Markus-Evangelium. In Johannes 12 steht eine Geschichte, die große Ähnlichkeit hat mit dem, was in Markus 14 und auch in Matthäus steht. Und sehr wahrscheinlich ist es die gleiche Begebenheit und dort ist es die Maria, die Schwester von Martha, genau. Dort ist es Maria, die Schwester von Martha und die Schwester von Lazarus. Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde. Und sie kommt und bringt ein kostbares Gefäß. Wir lesen hier, Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit, es scheint so, als sei sie nicht beteiligt gewesen an dem Essen, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Wir kommen gleich zu den Kritikern. Aber sie, die Frau, wahrscheinlich Maria, sie entscheidet, das ist es mir wert. 300 Denare sind ein Jahresgehalt eines Tageslöhners. Ist keine geringe Summe. Also ein Denar war der Lohn für einen Tag, wenn man annimmt, dass sie nur 6 Tage, keine 7 Tage gearbeitet haben, weil ein Tag war Sabbat, dann kommt man auf ungefähr 300 Tage. Das war das Jahresgehalt, von dem eine Familie gelebt hat. Das war das Jahresgehalt, was ausgereicht hat, um das normale Leben zu ermöglichen. Und diese Frau nimmt dieses kostbare Alabastergefäß mit dem kostbaren Inhalt und zerbricht das Gefäß und salbt Jesus damit. Das, was sie macht, ist eigentlich nichts Besonderes, denn gestern hat man öfters mal gesalbt. In unserem Text heißt es, dass sie Jesus das Öl über den Kopf geleert hat. In Johannes 12 heißt es, dass sie die Füße gesalbt hat und mit ihren Haaren getrocknet hat. Aber da sie ja das ganze Gefäß zerbrochen hat, war Jesus wahrscheinlich ziemlich bedeckt von Öl. Und in Johannes 12 heißt es sogar, das ganze Haus roch danach. Also das war kein schonender Umgang mit irgendeinem kostbaren Erbstück. Vielleicht war es ja auch Familienbesitz oder Investition. Ich weiß nicht genau, woher Maria dieses Öl hatte. Aber sie entscheidet, Jesus, du bist es wert. Dich will ich salben. Und das ist eigentlich Ausdruck von Freundlichkeit, von Gastfreundschaft, von Willkommen. Und es ist ein Ausdruck ihrer Liebe und auch ihrer Hingabe an Jesus. Nicht Liebe zwischen Mann und Frau, sondern einfach die Bedeutung, die er für sie hat. Du bist so wertvoll. Ich gebe eine unserer wertvollsten Wertanlagen, nehme ich mal an. Vielleicht hat sie auch gedacht, ich salb dich zum Messias oder zum König. Auch da wurden ja Öle verwendet. Das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall war sie salbt Jesus, nicht nur ein bisschen, sondern mit dem ganzen Gefäß. Und damit rückt wieder mal eine Frau in den Vordergrund. Wir hatten das schon mal, dass eine Frau in den Vordergrund gerückt ist, nämlich bei der Witwe, die in den Tempel gekommen ist und sehr wenig in ihrer Gesamtsumme gespendet hat, aber letztlich sehr viel gegeben hat, weil sie alles gegeben hat, was sie wollte. Und wir merken, dass die Frauen in den Evangelien eine ganz wichtige Rolle bekommen. Überhaupt gar keine nebensächlich belanglose Rolle. Bei der Witwe im Tempel muss man sich vor Augen halten, dass Jesus die Reichen und auch die Priester und die Führenden kritisiert hat. Die Führung von Israel, die bestand nur aus Männern. Und Jesus lobt ausgerechnet eine Witwe. Hier scheint es so, als sitzt Jesus mit seinen Jüngern festlich zu Tisch, zu Gast bei Simon dem Aussätzigen, sind gar keine anderen Frauen erwähnt. Aber diese eine Frau, die bekommt von Jesus enorm viel Zuspruch und Lob. Nach der Auferstehung erscheint Jesus den Frauen als erstes. Und man muss sich bewusst machen, in einer Kultur, in dem sogenannten 18-Bitten-Gebet des Judentums, soweit ich es weiß, dankt der jüdische Mann dafür, dass er nicht als Frau geboren wurde. Und Jesus lobt diese Frau. Frauen waren vor Gericht meines Wissens im Judentum nicht als Zeugen zugelassen, aber Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung. Jesus ist später auch noch den anderen begegnet, aber er ist auch Frauen begegnet. Das ist keine Kleinigkeit im Neuen Testament, das ist keine Kleinigkeit mit Blick auch auf unsere Frage, wie verhalten sich Männer und Frauen zueinander. Es war keine Kleinigkeit damals. Zu den Jüngerinnen von Jesus gehört laut Lukas Evangelium Frauen, die ihn auch unterstützt haben, Lukas 8, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir merken, diese Frau, die bringt was zum Ausdruck. In unserer ganzen Geschichte ist nur Jesus und die Frau, die was Positives machen oder sagen. Die anderen sind alle kritisch. Die Führung entscheidet, Jesus muss weg. Die Frau entscheidet, du bist mir das wert. Und so wird diese Frau natürlich auch zu einem Beispiel für uns. Die Frage, ja, wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn Jesus mir wichtig ist, was ist er mir wert? Sie ist ein Beispiel von Hingabe. Von schonungsloser Hingabe. Oder sie zerbricht das Gefäß. Ich weiß nicht, ob das normal war. Ich glaube es eher nicht, weil man hätte das Öl auch portionsweise verwenden können. Und eingeschweißt konnten die ja noch nichts verkaufen damals. Oder versiegelt. Aber die zerbricht das Gefäß. Das heißt, dieses Gefäß ist nicht mehr brauchbar. Alles Öl kommt raus. Das ist totale Hingabe, weil sie sagt, Jesus, du bist es mir wert. Und die Kritiker entscheiden, das ist Verschwendung. Das ist Verschwendung. Bevor Jesus das Wort ergreifen kann, fangen sie an zu diskutieren. Die Kritiker entscheiden, nein, das ist nicht gut, dass man das macht. Gerade im Zusammenhang mit den hohen Festen gab es immer wieder auch die Überlegung, wie kann man sich um die Armen kümmern. Die Armenfürsorge ist ein Auftrag Israels gewesen, ist auch ein Auftrag der christlichen Gemeinde. Das ist völlig klar. Aber eben, das, was ich gerade eben erklärt habe, das ist so kostbar, dieses Öl. Ein ganzes Jahresgehalt geht drauf. Es hätte eine bessere Verwendung dafür gegeben. Und sie fangen an, darüber zu reden. Wahrscheinlich sitzen die Jünger zu Tisch. Vielleicht ist das Thema Armut in der Situation auch ganz nah, weil sie bei Simon dem Aussätzigen sind. Wir wissen nicht genau, wer das war. Aber jemand, der Aussatz hatte, der konnte schlecht zur Arbeit gehen. Und angesichts mangelnder IV und Krankenkasse und AHV und sonst irgendwas, war die Armut natürlich in solchen Familien nicht weit weg. Vielleicht war Simon der Aussätzige jemand, der geheilt worden war von Jesus und bei ihm jetzt zu Gast war. Vielleicht war Simon der Aussätzige immer noch krank und das war sein Haus, ich weiß es nicht. Ist er aus anderen Gründen mit Aussätzigen in Berührung gekommen? Aber ich glaube, Aussatz und Armut haben sicher einen Zusammenhang gehabt. Und in der Situation fangen sie an zu diskutieren. Ja, man hätte Besseres damit machen können. Man kann es auch übertreiben mit der Wertschätzung sozusagen. Man kann es auch übertreiben mit Jesus. Aber Jesus sagt, ich bin das wert. Jesus bezieht hier Stellung. Er sagt, hier geht es um mehr. Hier geht es nicht nur um eine freundliche Begrüßung. Er sagt nicht, dass es um die Salbung zum König oder zum Messias geht. Sondern er sagt, sie hat mich für meine Beerdigung gesalbt. Lesen wir nochmal, was Jesus hier sagt. Lasst sie, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ich finde, diese drei Verse sind wie so ein Schatz in den ganzen 11 Versen, die wir miteinander gelesen haben. Es sind 4 Verse, ich weiß. 6 bis 9 sind 4 Verse. Die 4 Verse sind wie ein Schatz. Denn darin ist so viel enthalten. Wir stehen am Anfang der Passionsgeschichte. Die Juden haben entschieden, er muss weg. Und gleich werden wir sehen, Judas sagt, ich helfe euch dabei. Und in der Mitte redet Jesus über sich selbst, über sein Begräbnis und über das, was danach kommt. Jesus sagt, ich bin es wert. Er sagt nicht, Armenfürsorge ist egal. Das sagt er nicht. Aber er sagt, jetzt geht's nicht um Armut, um Reichtum. Jetzt geht's um mich. Und ich bin es wert. Sie hat mich, meinen Körper, fürs Begräbnis gesalbt. Normalerweise hat man das, wenn ich es richtig weiß, nach dem Tod gemacht. Dafür war er keine Zeit bei Jesus. Dann wollten die Frauen kommen, dann war er schon auferstanden. Also er wird hier tatsächlich fürs Begräbnis gesalbt. Er nimmt das in Anspruch und spricht wieder über seinen Tod, bevor er überhaupt verhaftet ist und angeklagt wird. Er bereitet seine Jünger vor. Und was sagt er noch? Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Wow! Man redet nicht nur von Petrus und Paulus und Jakobus und Johannes, sondern auch von dieser Frau, bei uns namenlos bei Johannes, Maria, was sie getan hat. Und man verkündet überall in der Welt das Evangelium. Er redet hier von Weltmission. Er redet davon, dass die gute Nachricht weitergeht. Er redet davon, dass mit seinem Tod nicht alles aus ist. Er redet davon, dass er eine Zukunft hat. Und dass diese Frau Teil der Botschaft sein wird. Und deswegen habe ich heute Morgen auch bewusst das hervorgehoben, was diese Frau getan hat. Und was es auch bedeutet, was Jesus über sie sagt. Jesus zeigt, dass er prophetisches Wissen hat über seinen bevorstehenden Tod, aber auch über den letztlichen Triumph. Jesus erinnert uns daran, dass diese Hingabe der Frau für uns ein Vorbild ist. Hier geht es nicht nur um eine Tragödie, die sich anbahnt, im ganzen Kapitel 14 und 15, sondern es geht um die gute Nachricht, es geht um das Evangelium. Noch eine letzte Person fällt eine Entscheidung in unserem Text. Judas entscheidet. Judas entscheidet, mir reicht's. Warum habe ich das so formuliert? In Johannes 12 ist Judas derjenige, der das mit den 300 Denaren aufbringt. In Johannes 12 erklärt Judas, das ist Geldverschwendung. Und gleichzeitig wird erläutert, dass Judas ein Dieb war, dass er die gemeinsame Kasse der Jünger verwaltet hat und sich ab und zu mal daraus bedient hat. Zu den eigenen Zwecken. Also es ist fraglich, ob es ihm wirklich um die Armen ging. In unserem Text ist es ja ein Gespräch zwischen mehreren, von daher ist es kein Widerspruch. Aber nach diesem Ereignis scheint Judas zu sagen, okay, mir reicht's. Warum? Das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht so genau. Hat Judas gedacht, wenn er Jesus ans Messer liefert, dann wird er endlich sie von den Römern befreien? Hat Judas gehofft? Wir wissen es nicht. Letztlich in den Texten mit Judas geht es immer um Geld. Geht es darum, dass er materiellen Gewinn macht. Hier wird keine Summe genannt. An anderer Stelle heißt es nochmal 30 Silberstücke. Aber Judas geht von sich aus zu den führenden Priestern und sagt, ich weiß, dass ihr eine günstige Gelegenheit braucht und ich verschaffe sie euch. Und damit war die Möglichkeit tatsächlich gegeben, Jesus nicht bei einer Predigt, wo ihm viele zuhören, festzunehmen und vor Gericht zu stellen und ihm den Prozess zu machen, sondern die Gelegenheit zu nutzen, wenn er mit seinen Jüngern irgendwo alleine ist. Sie hatten jemand, der sie an die Stelle bringt, wo Jesus ist. Er verschafft der Führung die Möglichkeit, nach der sie gesucht hat. Judas entscheidet sich, ich wechsle die Seite. War er enttäuscht? Hat ihn das geärgert? Ich weiß es nicht. Letztlich trifft er eine Entscheidung. Wir haben in dem Text 5 Personen, die eine Entscheidung treffen oder Personengruppen. Die Juden, die führenden Priester entscheiden, Jesus muss weg. Die Frau entscheidet, du bist wertvoll. Dir gebe ich alles hin. Die Kritiker entscheiden, das ist Verschwendung. Man kann es mit Jesus auch übertreiben. Jesus entscheidet, ich bin's wert. Und hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Und Judas entscheidet, mir reicht's. Ich arbeite mit den anderen zusammen. Das waren Entscheidungen, die sie damals fällen konnten. Aber die Frage ist ja, was ist meine Entscheidung? Wer ist Jesus für mich? C.S. Lewis hat gesagt, es gibt diese 3 Optionen. Betrüger, Irrer oder er ist das, was er gesagt hat. Vielleicht gibt es auch noch mehr Optionen. Jesus ist ja nicht da und fragt dich heute, wer bin ich für dich? Du kannst einfach wieder nach Hause gehen und sagen, das war interessant. Oder ich will abwarten und mir weiter eine Meinung bilden. Oder Du kannst auch sagen, das glaube ich nicht, das lehne ich ab. Ich bin nicht bereit, mir von Jesus in mein Leben reinreden zu lassen. Oder du kannst sagen, ja, Jesus, das war mal eine historische Figur, von dem haben wir was gelernt, aber jetzt sind wir weitergegangen. Aber letztlich sind das alles Entscheidungen, die sich nur mit einem... letztlich können wir die Entscheidung nur treffen, wenn wir uns mit Jesus selbst auseinandersetzen. Wenn wir fragen, glauben wir ihm? Ist er für uns glaubwürdig? Ist das, was er sagt, für uns wahr? Sind wir bereit, ihm zuzuhören? Lasse ich mich auf das ein, was Jesus gesagt und getan hat? Und ich glaube, letztlich wäre es einfach willkürlich zu sagen, ja, so dieser kulturelle Jesus, der interessiert mich, aber das, was er tatsächlich gesagt und getan hat, darüber möchte ich mir keine Gedanken machen. Ich glaube, es wäre willkürlich zu sagen, ja, der Jesus, der gute Taten getan hat, der ist für mich Vorbild, aber der Jesus, der beansprucht, Gottes Sohn zu sein, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, von dem möchte ich nichts wissen. Nach welchem Maßstab entscheiden wir das? Und ich glaube, wenn wir all das zulassen, bereit sind, Jesus zuzuhören, dann stehen wir vor der Frage, vor den Alternativen, die C.S. Lewis genannt hat. Irgendwann müssen wir uns entscheiden. Wir können abwarten, wir können forschen, wir können neugierig sein, wir können diskutieren, wir können kritisch sein, wir können Skeptiker sein, aber irgendwann müssen wir uns entscheiden. Wer ist Jesus für mich? Betrüger, Irrer oder das, was er gesagt hat? Die Frau ist ein Beispiel für uns und ich möchte uns eigentlich ermutigen, so eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Ich möchte uns ermutigen, in unserem Leben diese Entscheidung zu treffen. Jesus ist das, was er sagt und ich lasse mich auf das ein, was er sagt und was er getan hat. Ich möchte uns ermutigen, uns von Gott Vergebung und Liebe und Wahrheit schenken zu lassen. Dafür ist Jesus gekommen. Wer ist Jesus? Die Menschen damals haben eine Richtungsentscheidung getroffen. Und ich möchte auch dich ermutigen, irgendwann eine Richtungsentscheidung für Jesus zu treffen. Vielleicht willst du noch den Alpha-Kurs abwarten oder vielleicht auch den zweiten Alpha-Kurs oder den dritten Alpha-Life-Kurs. Ja, du hast die Freiheit, die Entscheidung zu treffen, wann du willst. Aber ich möchte dich ermutigen, sei bereit, Jesus zuzuhören und prüf, was er gesagt hat. Und wenn du die Entscheidung schon mal gefällt hast, dann bleib nicht dabei stehen, sondern überprüf mal deine Hingabe mit der Hingabe dieser Frau. Nimm mal das zum Maßstab, was sie getan hat, was sie gesagt hat, wie sie entschieden hat und frag mal, wo stehe ich denn heute? Hast du vor 10 Jahren, vor 3 Jahren, vor 50 Jahren eine Entscheidung getroffen? Aber was ist heute für dich dran in deiner Beziehung mit Jesus? Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt, eine Richtungsentscheidung zu fällen. Und ich ermutige uns, das zu tun. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auch eine Entscheidung gefällt hast. Du hast die Entscheidung gefällt, dich nach Jerusalem zu begeben, das auszuhalten, den Willen des Vaters zu tun und zu suchen. Und wir bitten dich darum, dass du selber dich uns offenbarst, dass du selber zu uns redest, wenn wir die Bibel lesen, dass du selber uns zeigst, wer du bist. Du bist der Auferstandene, du bist nicht ein Toter. Und du hast immer noch die Macht, auch heute noch zu uns zu reden, auch nach diesem Gottesdienst. Und wir bitten dich um dein Wirken. Danke, Herr, für das, was wir heute Morgen beobachten durften. Und danke, ermutigst du uns zur Hingabe. Amen.